Liebe Gemeinde, das war nicht unbedingt ein stilvoller Abgang. Das, was man hier auf dem Bild sieht, was gleich erscheint. Drei Autos mitten in Dresden sind von einem Parkplatz in eine benachbarte und deutlich tiefer gelegene Baustelle gerutscht. Eins davon sogar ein VW Phaeton, nicht gerade das billigste Modell. Was war da los gewesen? Offenbar hatte der Parkplatz keinen guten Untergrund gehabt. Keinen guten Grund, kein gutes Fundament. Abgerutscht, peinliche Sache. Ja, und auch eine teure Sache. In den Sommerferien waren wir mit der Familie in Italien unterwegs und da kamen wir auch an Pisa vorbei. Und man kennt das ja, Pisa ist bekannt durch den schiefen Turm, der schiefe Turm von Pisa. Hier sieht man ihn also. Was war da denn los, als der erbaut wurde? Im 12. Jahrhundert, nun der schiefe Turm von Pisa, was war der Grund dafür, dass er schief ist? Der Grund, kein guter Grund. Der Grund nämlich für seine Schieflage liegt im Untergrund. Der Untergrund besteht aus lehmigem Morast und Sand. Und unter dem Gewicht hat sich dieser Untergrund im Laufe der Zeit verformt, ist abgesackt und ohne Stützmaßnahmen, ohne dass man beim Fundament nachgeholfen hätte, wäre das Ding schon längst zusammengekracht. Zwei Beispiele, die uns zeigen, keine Frage, aufs Fundament kommt es an. Egal, was du baust, das Fundament ist das Entscheidende. Auch das Fundament für unser Lebenshaus. Das muss tragen, das muss halten. Wenn wir nun für ein Jahr lang das große Jubiläum 500 Jahre Reformation feiern, liebe Gemeinde, dann ist das ein guter Einstieg, um zu verstehen, was Luther bewegte. Er war auf der Suche nach einem tragbaren, nach einem festen Fundament für sein eigenes Leben und Sterben. Er war auf der Suche nach einem Fundament für den Glauben, auch nach dem Fundament für Kirche und Gesellschaft. Nach einem festen Grund eben, worauf man bauen und vertrauen kann. Und der Apostel Paulus, er hat dafür schon lange vor Luther eine ganz zentrale Aussage getroffen. Und wir haben sie vorhin in der Lesung schon gehört. Ich möchte sie noch mal in Erinnerung rufen. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann man nicht legen, als das, was gelegt ist, allein Jesus Christus. Allein Christus. Auf Latein solus Christus. Allein Christus. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört, dass sich die Kernbotschaft, so, nochmal zurück, klappt irgendwie nicht das Ding. Das kann nicht klappen. Nee, ich wollte nur einfach auf die Schwarztaste mal. So. Allein Christus, solus Christus. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, dass sich die Kernbotschaft der Reformation auf viermal das Wörtchen allein konzentrieren lässt. Lateinisch solus oder sola. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Viermal allein. Und jedes dieser Alleinworte, das ist ein echter Hammer. Wenn wir daran denken, dass morgen vor 499 Jahren, also am 31. Oktober 1517, Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Ist zwar auch historisch umstritten, aber eine große Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Jetzt können wir das sehen, das Bild hier also. Ein Bild aus dem Luther-Film dazu. Wenn wir daran denken, dann kann man wirklich sagen, ja, das war der Auftakt der Reformation als einer weltverändernden Bewegung. Und diese viermal allein, die waren eigentlich die Zusammenfassung der ganzen Reformation. Ich denke, Martin Luther hat, um seinen Zettel daran zu schlagen mit den 95 Thesen, vier Nägel benutzt, in allen vier Ecken. Vier Hammerschläge, die es in sich haben. Und diese vier Sola sind auch sowas wie echte Hammer. Jürgen Wiegel hatte eine geniale Idee. Wir haben nämlich hier in unserer Kirche uns mal die Tür von der Schlosskirche zu Wittenberg reingeholt. Hier unten steht sie. Es ist nicht die Originale, die wollten die nicht rausrücken. Kann man auch verstehen jetzt zu den Feierlichkeiten. Aber es ist auch eine schöne Tür, die wir so sehen können. Und die soll uns jetzt ein Jahr lang begleiten. Und immer mal wieder sollen da wichtige Gedanken des Gottesdienstes, wichtige Botschaften dran genagelt werden. Dass wir sie nicht vergessen. Heute, weil es der Auftakt ist, wollen wir gleich vier solche Zettel daran schlagen. Viermal allein. Allerdings den ersten davon, den ersten Satz, den wollen wir besonders intensiv bedenken. Die anderen wollen wir dann am Schluss noch in den Blick nehmen. Also der erste Hammer. Und ich darf jetzt mal die Konfirmanden nach vorne bitten, die vier. Ihr seid dran. Jetzt kommt der erste Hammer. Schlagt mal bitte die erste These sozusagen heute an die Tür der Schlosskirche zu Hohenhorst. Ja, danke, Freddy. Ihr könnt euch erstmal wieder setzen. Gut gemacht. Ich hoffe, wir haben auch irgendwo Verbandszeug hier in der Kirche für den Fall der Fälle. Aber ganz professionell, so wie Martin Luther vor 499 Jahren. Also der erste Hammer, könnt ihr es nochmal vorlesen? Was steht dort? Ja. Solus Christus, allein Christus. Ich möchte es mal so nennen, Solus Christus, Grund genug für einen festen Halt. Der berühmte Tübinger Theologe Adolf Schlatter, er wurde einmal gefragt, Herr Professor, was unterscheidet eigentlich den christlichen Glauben von all den anderen Religionen, die es doch auch gibt? Gebannt blickten die Studenten im Hörsaal auf den großen Gelehrten. Was würde er antworten? Was würde er alles aufzählen? Die christliche Nächstenliebe vielleicht? Die Ethik? Die Bergpredigt? Die Zukunftshoffnung? Die Freiheit? Nein, stattdessen, der große gelehrte Professor erhob sich und antwortete sehr schlicht. Was den christlichen Glauben von allen Religionen unterscheidet? Christus. Und dann setzte er sich wieder. Und damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau der Punkt. Es geht nicht um die eine oder andere Lehre und Inhalte. Die sind alle wichtig, aber der Kern ist eine Person. Jesus Christus. Warum? Er ist nicht nur einer unter vielen. Er ist nicht einer wie auch andere. Er ist noch nicht mal nur ein Besonderer unter anderen. Er ist nicht nur anders, nein, er ist ein ganz anderer. Christus ist Gottes Sohn. Gute Menschen, Vorbilder, Lehrer, Religionsstifter hat es viele gegeben. Menschen, die göttlich werden wollten, die sich einen Namen machen wollten. Menschen, die Gott werden wollten, aber nur ein Gott, der Mensch werden wollte. Viele Menschen wollten aufsteigen, aber nur ein Gott wollte absteigen, vom Himmel auf die Erde. Und ich finde, das ist wirklich der Hammer. So wie wir eben diese Hammerschläge gehört haben in dieser Kirche, das kann uns aufrütteln. Gott selbst will eine Beziehung zu uns Menschen haben. Und deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lassen. Das ist das Geheimnis. Und das ist auch der Kern unseres Glaubens. Vielleicht denken Sie, Mensch, haben wir doch schon oft gehört, nun mach mal was anderes. Aber Martin Luther, das war sein Ein und Alles. Immer nur Jesus. Jesus Christus. Selbst die EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, die ja doch meist behutsam und vorsichtig formuliert und nicht immer gerade für klare und eindeutige Aussagen bekannt ist. Aber selbst die EKD hat in ihrer Reformationsschrift Rechtfertigung und Freiheit das ganz klar auf den Punkt gebracht. Die schreiben, die Reformatoren erinnern mit der Formel Solus Christus an diese besondere Bedeutung und Exklusivität Jesu Christi, weil in Jesus Christus Gott umfassend und allen Menschen, alle Menschen meinend gehandelt hat, wird man sagen, Christus allein. Und dann wird erinnert an den Heidelberger Katechismus, auch ein wichtiges Dokument aus der Reformationszeit. Und darin heißt es, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann heißt es in diesem Kirchentext, in dieser EKD-Schrift weiter, bemerkenswert. Wo ist Gott eindeutig zu finden? In Christus allein. Menschen fragen nach Gott. Sie fragen ja nach dem Grund ihres Daseins und nach dem Ziel. Das stimmt, wir Menschen haben doch alle im tiefsten Inneren so die Ahnung, da gibt es mehr als das, was wir sehen und messen können. Und so suchen Menschen nach dem Gehaltensein im Leben. Was ist mein Halt? Wo ist Orientierung? Und die Reformatoren waren davon überzeugt, dass der Mensch nicht von sich selbst aus Gott erkennen kann. Ein anderer Reformator, nicht Luther, sondern Zwingli, hat gesagt, was aber Gott ist, das wissen wir aus uns heraus ebenso wenig wie ein Käfer weiß, was ein Mensch ist. Aber wie weiß dann ein Mensch von Gott? Martin Luther und die anderen Reformatoren, die gingen davon aus, dass man durchaus, schon wenn man die Welt betrachtet, Paulus schreibt das ja auch, wenn man die Schöpfung sieht, man ahnt etwas von der Existenz eines Gottes. Und manches passiert, was es einem leicht macht, an Gott zu glauben. Wenn man sich freut, wenn man Glück hat im Leben, wenn du aufwachst morgens und der Tag liegt vor dir, wie eine herrliche Landschaft. Die Sonne scheint, du hörst das Zwitschern der Vögel. In solchen Momenten fällt es leicht, an Gott zu glauben. Aber was ist in den anderen Momenten? Wenn es einem schwerfällt, an einen Gott zu glauben. Auch das kannten die Reformatoren. Sie lebten in einer Zeit, die geprägt war durch Kriege und Krankheiten. Wie ist das mit Naturkatastrophen, mit Grausamkeiten, die Menschen sich gegenseitig antun? Das macht einem doch schwer, an einen liebevollen Gott zu glauben. Manche Menschen meinen sogar, Gott strafe sie oder habe sich abgewendet. Gott scheint zu schweigen, vielleicht gar nicht zu existieren. Wo kann der Mensch dann erkennen, wie Gott zu ihm steht in all dem Leid der Welt? Und da sagte Martin Luther, in Christus allein. Denn da kannst du Gott ins Herz sehen, wie er es formuliert hat. Er sagt, Jesus Christus ist der Spiegel des väterlichen Herzens. So wie Jesus mit seinen Zeitgenossen umgegangen ist und wie er sich am Kreuz selber hingegeben hat für uns, so wendet sich Gott dem Menschen zu. Ganz gleich, was du noch alles so in dieser Welt erlebst und erfährst. Das ist das, wo du Gott festmachen kannst, wo du ihn entdecken kannst, im Angesicht Jesus. Da ist er zu finden. In ihm allein erkennen wir, dass Gott den Menschen liebt und nie allein lässt. Das gilt auch dir. Heute Morgen, vielleicht denkst du manchmal, Mensch, ich bin total alleine. Keiner kümmert sich um mich. Keiner ruft mal an. Keiner fragt mal, wie geht es dir? Nicht nur so im Vorbeigehen, wie geht's? Nein, wie geht es dir wirklich? Und deswegen sagt Martin Luther, schau auf Jesus und da siehst du, du bist nicht allein. Er ist bei dir. Und darum so auch nochmal der EKD-Text mit einer erstaunlichen Aussage. An wen soll der Mensch glauben? An Christus allein. Hier sieht man ein Bild von Lukas Cranach. In der Wittenberger Stadtkirche und am Altar ist es zu sehen. Und da wird es gut auf den Punkt gebracht. Lukas Cranach, ja ein Zeitgenosse von Martin Luther. Er malt Martin Luther bei seiner Lieblingsbeschäftigung beim Predigen. Er malt auch die Zuhörer, die Gemeinde. Aber was ist im Zentrum? Was ist in der Mitte? Nicht der Prediger, nicht die Kanzel, auch nicht der Zuhörer, sondern Christus. Allein. Der gekreuzigte Christus, um den geht es. Solus Christus. Allerdings stellt sich da schon die Frage, die sicherlich manchem von uns da kommt. Und auch die Schrift der EKD hat diese Frage formuliert. Ist diese Exklusivität Jesu Christi nicht anmaßend? Wie kann man denn so auftreten? Und andere religiöse Gründe für ein heilvolles Leben bestreiten. Heute leben wir doch in der Situation des religiösen Pluralismus. Ist da nicht eine derartige Position arrogant und ausgrenzend? Sollte man Jesus vielleicht doch nicht so wichtig nehmen? Doch der Text hält dann fest, doch, auch im interreligiösen Dialog, also im Gespräch mit den Nichtgläubigen oder Andersgläubigen, dürfen wir das, was wir für wahr halten, nicht verschweigen. Denn nur so kann das Gespräch doch ehrlich sein, echt und authentisch. Allerdings, wir müssen auch zuhören, was der andere sagt, woran der andere glaubt. Wir müssen uns auch dafür interessieren, wenn wir ihn lieben. Dürfen ihm nicht das, was wir für die Wahrheit halten, um die Ohren knallen. Nein, Respekt vor dem anderen, darum geht es. Wir müssen einander in Respekt und in Liebe begegnen, aber die Wahrheit dabei nicht verschweigen, denn die Welt braucht Christus. Das ist die Botschaft der Reformation. Die Welt braucht Christus. Vor ein paar Jahren hat sich in Litauen etwas sehr Interessantes zugetragen. Unter der Überschrift Kleinstadt ernennt Jesus Christus zum König, konnte man Folgendes lesen. Zur moralischen Erbauung ihrer Bewohner hat eine litauische Kleinstadt Jesus Christus zu ihrem König ernannt. Indem wir Jesus Christus als König unseres Ortes intronisieren, erklären wir ihn feierlich zu unserem Herrscher und Beschützer, sagte der Bürgermeister von Salcininkai im Südosten des Landes. Jesus habe eine Bedeutung, nicht nur für das Privatleben, sondern auch für Politik und Kultur, hieß es in einer vom Stadtrat einstimmig verabschiedeten Entscheidung. Bemerkenswert. Natürlich dürfen wir dabei nicht aus dem Blick verlieren. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber wenn man in Politik und Gesellschaft sich wenigstens ein bisschen mehr an Jesus Christus orientieren würde, das würde sicher nicht schaden. Für Martin Luther war klar, Jesus Christus ist das Fundament, der einzige Halt, den wir haben in unserem eigenen persönlichen Leben, aber auch für ein ganzes Volk. Jesus Christus, Solus Christus. Doch der zweite Hammer, den wollen wir auch noch sehen. Und da kommt jetzt mal der nächste. Und ihr vier könnt dann gleich vorne bleiben, denn die anderen, nochmal zurück bitte. Also, wer schlägt das rein? Oh, das reicht. Danke. So, ich glaube, es passt schon. Ja. Könnt ihr euch setzen hier vorne und gleich kommt der dritte und vierte auch noch. Also setzt euch gleich hier vorne in die erste Reihe. Also, lest ja auch mal vor, was ihr daran gehauen habt. Allein durch Gnade. Sola gratia. Ihr Lieben, das ist das zweite wichtige, entscheidende allein. Sola gratia. Man kann es so sagen, sola gratia, Grund genug für Gottes Okay. Klingt vielleicht ein bisschen flapsig. Was meine ich damit? Nun, es ist ein bisschen umstritten, woher dieser Begriff okay eigentlich kommt. Eine Theorie ist, sie kommt daher, dass in Amerika so in den ersten Jahren der Automobilproduktion ein deutscher Auswanderer namens Otto Krause in den Ford-Werkstätten für die Qualitätskontrolle zuständig war und die Motoren geprüft hat, bevor sie dann das Band verließen und eingebaut wurden. Und dann hat er immer geschaut und nur, wenn etwas absolut in Ordnung war. Notfalls hat er es noch repariert und in Ordnung gebracht. Dann hat er sein Siegel drauf geprägt. Und zwar die Abkürzung seines Namens. Otto Krause, O-K, Englisch O-K, hat gesagt, das Ding ist okay. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für Gnade. Denn wenn Gott selber seine Prägung in unser Leben hineingibt, wenn er uns prägt mit seinem guten Geist, dann, aber auch nur dann, sind wir okay. Dann sind wir in Ordnung. Dann sind wir von Gott selbst sozusagen als in Ordnung befunden. Und das ist Gnade, das können wir nicht selber machen. So ein Motor kann doch nichts dafür, dass der Otto Krause ihn für richtig und gut befindet. Es kommt dann also nicht mehr auf unsere eigene Leistung drauf an, auf das, was wir können, sondern auf das, was der Hersteller uns mitgibt. Gott. Sola gratia. Allein durch Gnade. Gratia, da kommt unser Wort gratis her. Das ist umsonst. Wir können uns die Gnade Gottes nicht erkaufen. Auch nicht durch noch so viele fromme Gebete und durch Gottesdienstbesuche und durch Bibellesen und gute Werke ohne Ende. Das ist alles gut und schön. Aber damit können wir uns Gott nicht kaufen. Die Gnade gibt's umsonst. Gratis. Gratia. Eine andere Erklärung für die Bezeichnung okay, die auch etwas wahrscheinlicher sogar ist, besteht darin, dass das eine Verballhornung war in Amerika von dem englischen Ausdruck all correct. Normal würde man das ja mit AC abkürzen, aber die haben sich so einen Spaß draus gemacht und haben nach dem Klang, nach dem Laut all correct gesagt okay. Aber auch diese Deutung, finde ich, kann man wunderbar auf die Gnade Gottes übertragen. All correct, das heißt, es ist in Ordnung, es ist korrekt. Nicht, wie du lebst. Nicht deine Sünden, die du in deinem Leben hast. Das ist nicht korrekt vor Gott. Aber weil Jesus dafür bezahlt hat, bist du als Person durch meine Gnade korrekt. Also das ist doch der zweite Hammer, sola gratia. Martin Luther hat das Rechtfertigung genannt, Rechtfertigung aus Gnade. Du musst dich nicht mehr selber rechtfertigen, du bist gerechtfertigt durch Gott, durch seine Gnade. Es kommt nicht mehr auf deine Leistung drauf an. Und ihr Lieben, das hat Auswirkungen auch für unseren Alltag. Denn wie sehr sind wir vom Leistungsdenken bestimmt in unserer Gesellschaft? Natürlich ist da Leistung wichtig, in der Schule, im Beruf. Und ich will die Leistung nicht geringschätzen, aber höre auf, deinen Wert an deiner Leistung zu messen. Auch wenn was daneben geht, auch wenn du die geforderte Leistung nicht erbringst, du hast einen Wert, der nicht dadurch bestimmt ist und deswegen auch nicht dadurch in Frage gestellt ist. Du hast einen Wert, weil Gott dich liebt. Sola gratia. Und jetzt gleich der dritte Hammer hinterher. Bitte, wer ist dran? Dankeschön. Und lies mal gleich vor, was da steht. Sola fide, allein durch Glauben. Ja, ich sag mal so, sola gratia, das ist die Seite Gottes. Das ist das, was Gott tut. Und Paulus sagt, er tut das Wollen und das Vollbringen. Ist dann der Mensch völlig unwichtig dabei? Nein. Luther sagt, Glaube ist dieses persönliche Vertrauen in Jesus Christus. Und das brauchen wir auch. Und allein durch den Glauben werden wir gerettet. Und wir brauchen gar nicht drüber zu spekulieren und uns den Kopf zu zerbrechen. Ja, wie ist das, wenn Gott alles wirkt, wenn alles Gnade ist? Wie ist das mit meinem Glauben? Ist das nicht letztlich doch auch Gott, der den wirkt in mir? Natürlich. Gott schenkt uns den Glauben. Der Glaube ist ein Geschenk. Aber deswegen sind wir nicht aus der Verantwortung genommen. Sondern hier in diesem Leben werden wir gefragt, willst du glauben? Und wir haben die Chance, ja zu sagen oder nein. Glaube ist auch die Frage nach einer Entscheidung. So wie bei einer Liebe. Wenn einer den anderen fragt, liebst du mich? Dann braucht das eine Entscheidung, nämlich ein Ja oder ein Nein. Da kann man nicht so rumeiern und sagen, mal sehen und so. Dann ist die Liebe noch nicht so zum Ziel gekommen. Und beim Glauben ist das Gleiche. Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Und wie ist es mit dir? Möchtest du an mich glauben? Möchtest du mir vertrauen? Allein der Glaube. Grund genug, so will ich mal sagen, sola fide, Grund genug für himmlische Aussichten. Denn der Glaube bringt uns in den Himmel. Und schließlich noch das Letzte, der vierte Hammer. Bitte, Jonas ist dran. So, was steht da, Jonas? Allein die Heilige Schrift. Sola Scriptura. Grund genug für Orientierung im Leben. Grund genug die Heilige Schrift. Also für Martin Luther und für die ganzen Reformatoren war die Bibel wirklich die Grundlage von ihrem Glauben. Denn wie kann man denn all das andere erfahren? Wie kann man dieses Solus Christus, diese Sola Gratia, dieses Sola Fide, wie kann man das denn erfahren, außer durch die Heilige Schrift? Dort erfahren wir doch alles, was Gott uns mitgeben möchte für unseren Glauben. Die Reformatoren haben gesagt, die Heilige Schrift ist die alleinige Richtschnur und Lehrmeisterin. Und was machen wir heute? Wir machen uns selber zum Lehrmeister und meinen zu entscheiden, was in der Bibel, was können wir gelten lassen, was nicht. Und dann schmeißen wir die Hälfte raus, weil es uns nicht mehr in den Kram passt, weil es nicht zum Zeitgeist passt. Wir sehen die Bibel wie einen Selbstbedienungsladen, wo wir uns ein paar Perlen rauspicken und sagen, oh schön, liebe deinen Nächsten, herrlich. Aber andere Dinge, die uns sperrig vorkommen, die uns in Frage stellen in unserem Leben, die blenden wir aus, sagen, nö, das gilt heute nicht mehr. Nein, Martin Luther sagt, die ganze Bibel, das ist das Wort Gottes. Und sie hat Bedeutung für uns. Aber da muss man doch ganz ehrlich sein, es stimmt doch, es gibt doch Stellen in der Bibel, die passen einfach nicht mehr. Wie kann man damit umgehen? Im Alten Testament zum Beispiel, da sind einige Stellen, wo Gott selber sein Volk aufruft, andere zu töten. Da ist von einem Krieg die Rede, von Eroberungen. Und wenn da steht, tötet die Einwohner der Stadt, wie gehen wir damit um? Das kann doch heute nicht mehr so gelten. Nun, wie ist Martin Luther damit umgegangen? Es gab tatsächlich in der damaligen Zeit einige seiner Anhänger, die haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Die haben gesagt, ja, das ist alles Gottes Wort. Das müssen wir alles eins zu eins umsetzen und sind losgezogen, etwa im Bauernkrieg, haben die Adligen um die Ecke gebracht, abgemurkst. Und da hat Martin Luther gesagt, stopp, halt, nein, völliges Missverständnis. Ihr sagt, die Bibel ist Gottes Wort? Ihr habt recht, die Bibel ist Gottes Wort. Ihr sagt, es steht dort geschrieben? Ihr habt recht, es steht dort geschrieben. Aber es ist doch nicht zu euch gesagt. Ihr müsst den historischen Zusammenhang mitbedenken. Ihr müsst schauen, zu wem hat Gott es gesagt, was waren die Hintergründe, was waren die Umstände. Ihr müsst die Bibel als Ganzes lesen und ihr müsst fragen, was Christum treibet. Das ist eine gute Verstehensweise der Bibel. Ja, die Bibel ist Gottes Wort und wir sind nicht befugt zu sagen, was stimmt nicht. Aber wir sind befugt zu fragen, was gilt uns? Was möchte Gott für unser Leben? Und dabei kann es wirklich sein, dass man auch mal streiten muss und diskutieren muss, dass man auch unterschiedlicher Auffassung ist bei der einen oder anderen Bibelstelle. Und es kann geschehen, dass manches in der Bibel unklar bleibt. Aber ich habe etwas sehr Interessantes gelesen und das möchte ich so als Schluss, als Hilfe mit auf den Weg geben. Das können wir jetzt mal sehen. Jetzt brauche ich mal einen Mutigen. Wer traut sich, das mal vorzulesen? Aber nicht jetzt buchstäblich vorzulesen, sondern einfach mal so Bitte schön, Patricia. Ja, perfekt. Sie hat den Text vorher nicht gesehen, ja, aber viele konnten sicher mitlesen. Können Sie das lesen? Aufgrund einer Studie und so weiter. Ich finde das so beeindruckend. Eigentlich reicht der erste und der letzte Buchstabe eines Wortes. Und da drin, da kann es passieren, dass man manches nicht so versteht. Ich möchte das mal auf die Bibel übertragen. Der erste und der letzte Buchstabe im Griechischen Alpha und Omega, A und O, das ist Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin das A und O. Und das ist eigentlich der Kern der Bibel. Und wenn dazwischen manchmal Dinge sind, die nicht so verständlich sind, dann konzentrier dich auf das, was klar ist. Und du wirst merken, es gibt dann doch einen Sinn. Es kommt nicht auf jeden einzelnen Buchstaben drauf an, sondern auf das Wort als Ganzes, wie diese Uni-Leute aus Cambridge uns mitgeteilt haben. So ist es auch bei der Bibel. Und dann gilt sola scriptura, allein die Heilige Schrift. Vier Hammer, die wir heute mitbekommen haben, die Grund genug sind für unser Leben und Glauben. Amen.